Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zur Folge 45 des Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute begrüßen wir unsere Maschine am Kreis. Hallo Yannick Kohlbacher.
Hi, grüß dich mein Lieber.
Ich hatte das Vergnügen, ja schon zweimal mit Kohli zu sprechen, und zwar in den Folgen 11 und 35. Gerne nochmal reinhören, und jetzt starten wir auch schon ohne langes Vorgeplänkel direkt ins Gespräch.
Löwen aktuell.
Ja, treue Löwenfunkhörer wissen Bescheid, in dieser Rubrik geht es um das aktuelle sportliche Geschehen. Zur Info, es ist der Montag nach dem Flensburg-Spiel, vor dem Minden-Spiel. Wir erscheinen aber erst am Freitag danach, also der Klassiker. Es geht heute nicht um das Minden-Spiel und wir verkneifen uns auch definitiv jede Prognose dazu. Erstmal das Wichtigste, Kohli, wie geht's dir? Du hast letzte Woche ordentlich in den Seilen gehangen.
Ja, ich glaube, es hat auch jeder gesehen. Gegen Lemgo war bei mir nichts im Tank. Ich lag davor flach, habe auch nicht trainieren können, habe das Länderspiel gegen Portugal auch nicht bestreiten können und habe dann probiert, am Ende, wo es nochmal knapp wurde gegen Lemgo, dann noch ein paar Minuten zu helfen. Ansonsten geht's mir gut.
Sehr gut. Ist natürlich, man hat direkt gemerkt, einen Eindruck davon bekommen, wie das Spiel vielleicht gelaufen wäre, wärst du fit gewesen. Du hast, glaube ich, dann innerhalb von vielleicht 10 Minuten noch irgendwie 4 oder 5 Tore gemacht. Das Spiel am Kreis hat das deutlich belebt. Das ist natürlich dann auch noch mega bitter, wenn man dann zugucken muss, oder?
Ja, also wer mich kennt, ich will ja immer spielen. Ich bin auch immer, ich sag mal, ein bisschen angefressen, wenn ich dann irgendwann mal von der Platte runter muss. Ja, von daher ist das dann, glaube ich, selbstredend, wenn man leider nicht mitwirken kann.
Ja, absolut. Ja, du hast es gesagt, es ist natürlich momentan Erkältungszeit. Wir hatten zuletzt einige laufende Nasen. Leider hören wir auch in Sachen Corona ja nichts Gutes in der Gesellschaft allgemein, wie natürlich auch speziell im Sport. Bleibt zu hoffen, dass wir die Lage einigermaßen im Griff behalten, weil ansonsten könnte es natürlich auch gut sein, dass so generell in Deutschland vielleicht auch wieder Entscheidungen getroffen werden, die uns natürlich dann überhaupt nicht gefallen würden. Schauen wir aber noch kurz aufs Sportliche. Mittwoch zu Hause gegen Lemgo, Samstag in Flensburg. Das gab leider am Ende 2 Niederlagen. Wie fällt dein Fazit zu diesen beiden Spielen aus?
Ja, erstmal zum letzten Spiel. Natürlich erwischen wir eigentlich einen ganz guten Start bis zum 3-3. Danach verlieren wir leider den Faden. Läuft dann nicht ganz so, wie wir es haben wollen. Kämpfen uns in der zweiten Halbzeit super zurück. Aber ich glaube, dann sind auch wieder zu viele Fehler im Spiel und wir geben das Spiel dann wieder aus der Hand. Es macht dann Flensburg stark, macht dann kaum noch Fehler. Und ich sag mal, in Flensburg kann man immer gewinnen, auch wenn wir gerne, gerade nachdem wir da wieder rangekommen sind, was Zählbares mitgenommen hätten. Gegen Lemgo ist eigentlich ein Sieg für uns Pflicht. Wir wollen grundsätzlich alle Heimspiele gewinnen. Und ja, gerade gegen so einen Gegner, der aktuell eine gute Saison spielt, muss man anerkennen. Aber unser Anspruch ist es und muss auch sein, dass wir die Spiele eindeutig für uns entscheiden.
Man hat schon gemerkt, dass Lemgo aus diesem dann doch auch sehr überraschenden Pokalsieg einfach brutal viel Motivation und Energie gezogen hat, oder?
Ja, ist neue Saison, klar. Aber ich sag mal, nichtsdestotrotz haben sie auch wieder gegen THW geschafft, unentschieden zu spielen, haben bei uns gewonnen. Spielen einfach eine gute Abwehr mit Redde da hinten drin, der es ja auch hier jahrelang schon super gemacht hat, hat auch gegen uns wieder einige Bälle geklaut. Wie du gesagt hast, eben auf jeden Fall eindeutig einiges an Schwung mitgenommen.
Der fehlt uns schon arg, oder? Also es war auch, fand ich, sehr emotional, ihn jetzt auch mit Zuschauern wieder bei uns zu erleben. Ich finde, dass er uns auch spielerisch fehlt.
Ja, das kann man so nicht beurteilen. Klar hat Redde das über viele Jahre super gemacht. Man weiß natürlich aber auch nicht, wie es zum aktuellen Stand dann mit ihm bei uns im gelben Trikot wäre. Nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall schön, Redde wiederzusehen. Ist ja dann doch nach der Zeit, die man zusammen hatte, gerade mit ihm, jeder, der ihn kennt, weiß, dass er immer gute Laune hat, immer, wenn nicht im besten Deutsch, aber einen guten Spruch auf den Lippen hat. Und wie gesagt, es macht einfach immer Spaß, ihn zu sehen und auch gegen ihn zu spielen. Mit ihm natürlich auch.
Wir haben uns sehr gefreut, dass er wieder da war. Interessant fand ich, dass er tatsächlich auf Biegen und Brechen dieses Tor machen wollte. Er hatte, glaube ich, 3 freie Chancen. Es hat 3-mal nicht funktioniert. das war schon interessant zu sehen. Da war er dann ein bisschen übermotiviert, fand ich.
Ja, also den einen Wurf, ich glaube, jeder Löwenfan hätte den vorhersagen können, als er wegspringt und seinen Dreher macht. Jeder Löwenfan weiß aber auch, dass er öfter mal lang am Tor vorbeigegangen ist, so auch in der Situation. Und ich glaube, da hat er sich dann mächtig drüber geärgert, zumal Palle ihn natürlich aber auch kennt und da schon auf dem Boden, Hosenboden saß.
Ja, ja, das war tatsächlich, es war interessant zu sehen, wie so der ein oder andere dann auch in so Situationen auch reagiert, weil normalerweise ist es ja dann auch so, dieses Duell Palika-Karlsburg-Ort, die kennen sich ja auch schon viele Jahre und normal, es ist ja immer interessant zu sehen, wer dieses Duell dann für sich entscheiden kann. Ob es der Torhüter ist, der ziemlich genau weiß, wo der Spieler hinwirft, oder ob es halt der Spieler ist, der dann irgendwo die Erfahrung hat, wie reagiert ein Torhüter auf gewisse Situationen. In diesem Fall war Palle in diesen beiden, also in dem Duell mit Karlsburg-Gott, aber dann leider derjenige, der so ein bisschen den Kürzeren gezogen hat.
Ja, da gebe ich dir recht. Natürlich gucken die Spieler wie auch die Torhüter natürlich Video und selbst wenn man sich jahrelang kennt, ist trotzdem immer was anderes. Ich sag mal, wenn ich jetzt den Standardwurf hätte, jedes Mal lang hochzuschießen, wüsste ich natürlich auch, okay, ich habe im Training den Wurf vielleicht 10.000 Mal gemacht gegen meinen Kumpel, der mir gegenüber dann im Tor steht. Überlege ich mir natürlich entweder was anderes und spekuliere darauf, dass der Torhüter natürlich dann genau auf den Wurf geht. Oder ich poke andersrum und denke, okay, er denkt bestimmt, jetzt wird's kompliziert, ja, oder? Dass ich was anderes mache. Deswegen denke ich, dass er das denkt und schieße wieder lang hoch.
Ja, aber kurz mal gefragt, verliert am Ende das Duell derjenige, der zu viel denkt?
Ich denke schon.
Ja, ist natürlich, also dieses Spiel gegen Lemgo, da hat man tatsächlich einfach gemerkt, wir sind einfach noch nicht konstant genug. Ist es am Ende aber irgendwo auch normal, ich meine, wer so einen kompletten Umbruch vornimmt wie wir, darf sich ja über mangelnde Stabilität einfach nicht wundern. Müssen wir da jetzt einfach dranbleiben, oder? Diesen Weg einfach weitergehen und auch an uns glauben, oder wie siehst du es?
Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Zum einen ist es ja so, man kann die Situation, wie sie momentan ist oder was bisher hinter uns liegt, nicht ändern. Das ist einfach Fakt. Und ja, ich kann da nur für mich sprechen. Ich will nach wie vor jedes Spiel gewinnen. Man sieht ja leider, dass es die Saison in den meisten Fällen bisher nicht geklappt hat. Ja, aber es ändert natürlich nichts an der Einstellung, an dem Wille und auch an dem Glaube, dass man unbedingt jedes Spiel gewinnen möchte. Ja. Wenn man dann am Ende nach einer guten zweiten Halbzeit in Flensburg sagt, okay, wir haben heute auf jeden Fall verdient verloren, haben aber gut gekämpft und hatten nochmal die Chance zurückzukommen, dann sage ich, okay, mit der Niederlage kann man leben. Aber es gibt auch Niederlagen wie in Hamburg oder in Stuttgart, damit kann ich einfach nicht leben.
Mhm. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Es ist auf jeden Fall schon irgendwo so, dass man, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also, dass man natürlich schon irgendwo so seinen Frieden damit gemacht hat, wie diese Saison verläuft bis jetzt. Man dann ja natürlich auch die Erwartungen, was den Rest der Saison angeht, nicht mehr ganz so mega hochschraubt. Ich für meinen Teil finde es aber auch irgendwie, ja, nicht okay, aber es ist insofern in Ordnung, weil wir haben uns für einen Weg entschieden und das habe ich ja jetzt auch schon mehrfach in diesem Podcast gesagt, wir müssen diesen Weg alle gehen und ich glaube, dann werden wir am Ende auch wieder den Erfolg haben, den wir uns da so vorstellen, weil wenn wir uns jetzt da in dieser jetzigen Situation daran aufreiben, dass es gerade so ist, wie es ist, ich glaube, da das wird uns auf gar keinen Fall weiterbringen. Wir stehen jetzt nach der englischen Woche bei 9-11 Punkten. Klaus hat ja von wegweisenden Spielen gesprochen. Müssen wir uns jetzt erstmal nach unten orientieren, beziehungsweise im Mittelfeld einsortieren?
Ja, ist natürlich eine schwierige Frage. Die aktuelle Tabellarsituation sieht das natürlich schon so vor, dass wir mit unseren 9 Punkten mit 3 Punkten Abstand zu Hannover, natürlich die nach unten schauen müssen. Aber es gibt so viele Mannschaften mit 9 Punkten aktuell oder auch dann, also 9 Minuspunkten oder 10 oder 11, sodass da einiges passieren kann. Das Gute ist natürlich auch, dass nicht nur wir Spiele verlieren, sondern auch die mit Konkurrenten quasi da im Mittelfeld oder mhm. im oberen Mittelfeld, da wo wir natürlich dann am Ende irgendwo landen wollen. Ja, ich sag mal, die Intensität der Vorbereitung von Klaus ist ja fantastisch. Wir sind auf alles eingestellt. Er gibt uns wirklich viel an die Hand. Also zeigt uns alles im Video, bespricht alles beim Taktiktraining mit uns, sodass eigentlich jeder Ablauf klar ist. Am Ende hängt es dann natürlich an uns, wie auch in Flensburg zum Beispiel. Wir hatten eine klare Absprache. Mensa geht oft zur Hand, will mit Kontakt den Schuss haben. Nehmen wir lieber einmal die Situation, wo er dann gegen die Hand geht und das gewinnt. Kann jeder sagen, okay, das nehmen wir, aber nicht, ja, dass er dann 10-mal zur Hand geht. Er macht, glaube ich, 6 Tore und hat 8 Assists am Ende. Viele auch aus diesen Situationen. Er hat ja auch jahrelang hier gespielt und jeder weiß das. Ja, sodass wir da jeder für sich seinen Beitrag da leisten muss. So offen und ehrlich muss man sein und auch so selbstkritisch. Denn ich glaube, auch über die nächsten Jahre werden wir uns auch nur so verbessern können, wenn jeder ja sich da selbst hinterfragt. Und ich denke, es gibt noch einiges an Entwicklungspotenzial, sowohl individuell als auch als Mannschaft.
Klar ist, die Rhein-Neckar-Löwen stehen nicht da, wo sie normalerweise stehen sollten, wie der Anspruch ist. Trotzdem haben wir jetzt immer und immer wieder auch über die Situation rund um Klaus Gärtner gesprochen. Du bist jetzt nicht der erste Spieler, sondern eigentlich fast jeder, der jetzt hier in den letzten Wochen zu Gast war, der sagt, mit Klaus zu arbeiten, das ist überragend und das ist, das macht Spaß mit ihm und er ist da der richtige Mann für. Wie wichtig ist es auch, dass ihr ihm das als Mannschaft auch immer und immer wieder zeigt?
Es ist immer relativ schwierig, ihm das zu zeigen. Am liebsten würde ich es ihm einfach mit Punkten Spieltag für Spieltag zeigen und natürlich auch mit Einsatz. Und ja, wenn das immer so einfach wäre, dann würden wir woanders stehen. Aber ich glaube, auch mit der Qualität, die er mitbringt und ja, mit diesem Arbeitswille und Arbeitseinsatz, denke ich auch, dass er ja die Löwenmannschaft vielleicht jetzt im Umbruch, dass es relativ unglücklich für ihn ist, die Mannschaft jetzt so führen zu müssen. Und dann natürlich dann auch das ein oder andere Mal in der Kritik steht, keine Frage. Aber ich glaube auch, wenn er das vor 4 oder 5 Jahren übernommen hätte, wäre der Weg auch erfolgreich mit ihm natürlich weitergegangen. Also da hätte das vielleicht ein bisschen mehr Früchte getragen als jetzt in so einer schwierigen Phase.
Wir hatten uns ja bis zum Lemgo-Spiel auch in der Abwehr deutlich stabilisiert in meinen Augen. Was war aus deiner Sicht der Knackpunkt für diese Entwicklung?
Also stabilisiert im positiven Sinne? Oder?
Ja, also bis zum Lemgo-Spiel fand ich das schon, also bis zur Länderspielpause.
Ja. Ich fand seine Entscheidung, also auch wieder von Klaus, dann in die 5-1-Abwehr zu gehen, super. Wir haben viele Spieler, die sehr gut im 1 gegen 1 verteidigen können und haben ja dann doch die Situation weg, die wir nicht haben wollen. Wir hatten viele Situationen in Spielen in der 6-0-Deckung, wo wir auf den Halbpositionen dann im 2 gegen 2 im Kreisläuferspiel ein paar Probleme hatten und das jetzt komplett weg. Jeder geht offensiv und aggressiv nach vorne, um dann eben die Zweikämpfe da zu führen. Und das hat uns bis dato stark gemacht. Jeder wusste genau, was er zu tun hat. Und ja, in dem Fall wenig Denken und viel Aggressivität, viel Kampf, viel Einsatz, so wie Klaus das auch mal gerne sehen möchte.
Ja, es hat auch ja unser Abwehrexperte Olli Rogge schon ein bisschen betont, dass die Abwehr vor allem eine Frage der Einstellung ist. Da haben wir ein bisschen gebraucht, um diese Einstellung zu finden. Das kann man so zusammenfassen, oder?
Ja, Einstellung, ja, immer schwierig zu sagen. Ich glaube, jeder, der da deckt, bei uns hat auf jeden Fall Bock und Wille, das umzusetzen. Aber natürlich ist es auch so, dass bei jedem Trainer immer irgendwie ein bisschen anderes Konzept ist. Der eine Trainer möchte es so gelöst haben, der andere Trainer findet die Abwehr so besser. Ja, von daher gibt es da auch ein paar Abstimmungsprobleme. Jetzt war es über den Sommer natürlich auch nicht ganz so einfach zu trainieren, waren ja doch, ja, ich sag mal, ein paar Schlüsselspieler dann noch unterwegs, was Klaus ja in dem Fall auch nicht in die Karten gespielt hat. Ja, aber ich denke, so langsam kommen wir, wie du gesagt hast, da bis zum Lemgo-Spiel auf einen super Weg und ja, auch daran müssen wir anknüpfen.
Ja, schauen wir mal ein bisschen weiter. Im November haben wir jetzt noch zu Hause Minden und Leipzig. Und Auswärtsspiel in Melsungen. Das ist ein knackiges Programm. Auch bei Leipzig und Melsungen weiß man nicht so richtig, was einen erwartet. Leipzig ist vor allem heimstark. Und die MT ist eigentlich eine ähnliche Wundertüte wie wir, oder?
Ja, es sind auf jeden Fall drei, wie auch die beiden vergangenen Spiele, wegweisende Spiele. Gegen Minden haben wir uns letztes Jahr schon unglaublich schwer getan. Ja, jetzt hat es Minden auch geschafft, gegen Melsung, nicht gegen Melsung, ja doch, gegen Melsung zu gewinnen.
Ja.
Und demnach, ja, ich glaube, wenn man im Rücken zur Wand steht, hat nichts zu verlieren. Also es wird unangenehm. Gegen Melsung, wie du gesagt hast, auch eine Wundertüte wie wir. Das eine Spiel gewinnen sie haushoch und beim nächsten Spiel verlieren sie unter anderem gegen Minden. Und ja, gegen Leipzig haben wir im Pokal fantastisch gespielt, auch wieder mit unserer 5-1-Abwehr, aber auch gegen Leipzig waren die letzten Jahre immer wieder einige Probleme. Und auch wieder da, gerade zu Hause, ein absolutes Mussspiel für uns.
Fest steht, die Liga ist unfassbar ausgeglichen und entsprechend natürlich dann auch attraktiv für Leute, die natürlich da vielleicht jetzt nicht unbedingt, die das allgemeiner sehen als wir. Es ist einfach krass, wie diese Liga zusammengerückt ist. Wie ist das aus Spielersicht? Findest du das an sich cool, dass einfach jedes Spiel irgendwie auch spannend ist, oder hättest du lieber das ein oder andere Spiel, wo du vorher schon weißt, alles klar, da brauchen wir uns heute, da haben wir jetzt heute einen relativ entspannten Abend?
Ja, hat natürlich beides sein Für und Wider. Wenn man sagt, okay, man gewinnt das Spiel jetzt heute Abend souverän mit 10, 15 Toren, wie es bei den Löwen da in den Meistersaisons der Fall war, ist natürlich dann bei einer anderen Belastung, also wenn man dann Champions League oder ERF Cup spielt, ein Vorteil, wenn man ein bisschen durchrotieren kann. Demnach geht die Belastung runter und ja, darüber müssen wir uns aber ehrlicherweise aktuell keine Gedanken machen. Aber dennoch wäre es natürlich entspannter zu wissen, okay, jetzt kommt der Letzte, gegen die gewinnen wir mit 10 Toren. Okay. Den Fall gibt es einfach nicht mehr.
Ja.
Wir haben es auch letztes Jahr gesehen. Wir tun uns in Coburg schwer, die kaum Punkte geholt haben. Wir tun uns gegen Tusem eine Halbzeit lang schwer. Ja.
Ja, es ist halt, wenn man einmal so eine kleine Verletzlichkeit gezeigt hat, habe ich immer so das Gefühl, als Spitzenteam eigentlich, dann weiß jeder, da geht was, und dann legen die auch noch mal mehr rein. Soweit mal Löwen aktuell. Es bringt ja auch nichts, ne? Also wir diskutieren das jede Woche immer durch. Am Ende bringt's nichts. Wir müssen diesen Weg weitergehen. Viel mehr ist dazu momentan auch tatsächlich nicht zu sagen. Und wir hoffen natürlich einfach, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass uns die Fans auch weiterhin ja so unterstützen. Also ich fand es jetzt gegen Lemgo wirklich stark, obwohl dann natürlich irgendwann auch klar war, das werden wir wohl nicht mehr holen, fand ich das Verhalten und vor allen Dingen auch die Unterstützung der Fans trotzdem noch stark. Und darauf müssen wir weiterhin aufbauen. Und dann werden irgendwann die Erfolgserlebnisse auch kommen. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit der nächsten Kategorie.
Löwen privat.
Wer noch einmal ausführlich auf Kolis Karriere schauen möchte, der hört, wie eingangs erwähnt, schon mal die Folgen 11 und 35. Wir machen hier weiter mit dem Blick auf deine neueste sportliche Entwicklung. Du spielst wieder richtig viel Abwehr.
Ja, zum Glück.
Aber hast du da jetzt explizit dran gearbeitet? Waren es Gespräche mit den Trainern oder wie hat sich das jetzt ergeben, dass du wieder mehr in die Abwehr gehst?
Ja, ich glaube grundsätzlich von Schwalbe war das so ein bisschen Belastungssteuerung, da ich ja auch im September vor einem Jahr da meine Ellenbogenverletzung hatte. Ja, auch wenn ich es öfter mal angedeutet und angemerkt habe, dass ich gerne Abwehr spielen würde und könnte. Ja, so habe ich trotzdem dann den Platz auf der Bank vorne gehabt, neben Andi, um dann im Angriff zu spielen. War auf jeden Fall entspannter, keine Frage. Weniger Laufleistung und, aber macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man vorne und hinten spielen darf. Und ist jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so verkehrt.
Also über den Angriff müssen wir nicht sprechen. 43 Tore in den ersten 10 Spielen, das passt, oder? Was meinst du?
Ja, es kommt ja immer aufs Kollektiv an.
Liebe.
Ja, ich kann ja keine Tore machen, wenn ich keine Pässe bekomme. Und wenn ich wiederum 20 Tore weniger werfe und dafür Platz für meine Nebenleute schaffen würde, dass die zum Erfolg kommen, ja, wäre mir das genauso recht. Von daher.
Ich wollte ja lediglich
ja,
mal.
Ich weiß fragen. Ja nicht, ob du es kennst, aber das ist Mannschaftssport.
Also mit Sicherheit nicht zu vergleichen mit meinem alte Herren-Fußball-Kick, den ich da einmal die Woche mache, wenn du darauf anspielst. Aber ich meinte,
da darfst du spielen.
Sind wir wieder in Austeilmodus?
Nee, nee.
Nein. Ich meinte das ja tatsächlich positiv. Ich meine, 43 Tore in den ersten 10 Spielen, das ist ja, also ich wollte damit fragen, bist du damit zufrieden? Ist das für dich in Ordnung so? Also ich meine, klar, dass die Mannschaftsleistung am Ende auch stimmen muss, aber trotzdem kann man ja auch ein bisschen auf seine persönliche Leistung schauen.
Ja, ich sag mal, ich stehe auf jeden Fall über der Quote, die ich, ich sag mal so im Gebrauch oder im Sprachgebrauch, wie man es im Handball ja irgendwie sagt, 80%, da stehe ich oben drüber. Von daher ist die Quote, denke ich mal, ganz in Ordnung. Und wie gesagt, kann aber auch nur so viel eben dazu beitragen, wie ich auch dann im Spiel eingesetzt werde.
Also auf jeden Fall, du hast es auch angedeutet, die Quote ist momentan nochmal besser als letztes Jahr. Letztes Jahr hattest du auch den ein oder anderen technischen Fehler, das ist dieses Jahr auch nicht so der Fall. Hast du da speziell nochmal dran gearbeitet, etwas nachjustiert im Training oder liegt es auch einfach daran, dass du mit deinem Ellenbogen einfach jetzt wieder viel, viel mehr machen kannst und viel, viel, viel stärker wieder dastehst?
Ja, technischer Fehler bedeutet ja in dem Fall dann Offensivfoul oder durch den Kreis gelaufen oder irgendwas dergleichen. Vielleicht habe ich es irgendwie geschafft, jetzt mit andersfarbigen Schuhen, einfach nur weil es ein neues Modell ist, meine eigenen Füße dann vorm Kreis wieder zu sehen.
Komm schon. Okay, halten wir fest, weniger technische Fehler. Also was für eine Farbe müssen wir denn dann dem Rest der Mannschaft noch kaufen?
Ja gut, die können ja nicht durch den Kreis laufen, oder?
Ja gut, das ist auch nicht so der Punkt, das stimmt absolut. Was aus deiner Sicht sicherlich auch positiv ist, mit Christian Horsen hast du jetzt eine echte Granate als neuen gespannten Partner bekommen, oder?
Ja, absolut. Jetzt kann man wirklich auch mal die eine oder andere Verschnaufpause guten Gewissens dann nehmen. Die letzten 3 Jahre war es ja mehr oder weniger so, dass ich auf mich alleine gestellt war. Imi hat mir ab und zu Pausen geben können, aber Jesper war ja leider vom Verletzungspech da mehr oder weniger stark gebeutelt.
Versteht ihr euch auch gut neben der Platte?
Ja, doch. Ist ein ganz, ganz entspannter junger Kerl, der auf jeden Fall ja, immer wieder was lernen will und auch hochmotiviert ist. Macht auf jeden Fall Spaß.
Also was ich an Christian so klasse finde, ich habe das lustigerweise, das war ein Zufall, ich war damals in der Geschäftsstelle, weil ich einen Termin hatte und das war der erste Tag, da habe ich schon das slowenische Auto vor der Tür gesehen und hatte mir dann schon sowas gedacht und dann lief Christian da rum und da war das dann noch nicht raus, dass er zu uns wechselt und er wollte unbedingt, also er war dann mit dem Auto da aus Slowenien angereist und er wollte unbedingt auf Biegen und Brechen in die SAP-Arena, weil der ist ein richtig großer Fan von den Rhein-Neckar-Löwen und hat sich dann mega darauf gefreut, auch zu uns zu kommen, wollte das auch unbedingt, so schnell wie möglich. Er wollte mit dir und auch mit Andi Schmid spielen, aber nach Autogrammen und Fotos fragt er euch mittlerweile nicht mehr, oder?
Nee.
Aber der ist auf jeden Fall einer, also das merkt man ihm auch an, oder? Dass der richtig Bock hatte, zu uns zu kommen.
Ja, doch, auf jeden Fall. Wie eingangs schon gesagt, ist immer hochmotiviert, hat Bock auch zu trainieren, ist auch fleißig im Kraftraum. Sieht man ja auch seiner Statur an.
Der kann auch aus seiner Position ein richtiger klasse Spieler werden.
Absolut, das Talent hat er und die körperlichen Voraussetzungen auch.
Ich habe mich ja gefragt, wie soll man das 7-6 verteidigen, wenn ihr beide auf der Platte steht? Das ist ja schon fast unfair.
Wenn wir beide noch einen Kopf größer wären, dann wäre es, glaube ich, noch ein Tick schwieriger.
Gibt's da, kann man da nicht höhere Schuhe anziehen?
Ich glaube, du verwechselst schon wieder die Sportart.
Noch ein Wort zu Andi. Es ist seine letzte Saison bei uns, also auch deine letzte Saison mit ihm zusammen. Versuchst du das auch nochmal so ein bisschen ja bewusster zu genießen? Ich habe den Eindruck, euer Zusammenspiel wird eigentlich immer selbstverständlicher, immer perfekter, umso ärgerlicher, dass er geht.
Ja, also was ich die letzten 3,5 Jahre an Pässen von Andi bekommen habe oder auch von ihm gelernt habe, ist unglaublich. Und ist auf jeden Fall schade, dass er geht. Er ist auch ein klasse Typ auf und neben dem Spielfeld. Ja, wie gesagt, das sind viele Absprachen, die ich mit ihm da getroffen habe, beziehungsweise ja auch so ein paar Anweisungen. Wenn man die beherzt, dann ja, liegt der Ball genau da, wo er ihn angekündigt hat und dann ist einfach nur meine Aufgabe, noch was draus zu machen. Wie gesagt, ist auf jeden Fall echt schade und auch eine große Aufgabe für Juri fürs kommende Jahr.
Absolut. Wir wünschen Andi auf jeden Fall jetzt schon mal alles Gute. Ich glaube, ich habe das Gefühl, er wird noch sehr emotional. Also, das wird noch mal.
Nach so einer langen Zeit, absolut verständlich.
Er ist ja auch eine absolute Bundesliga-Legende. Das ist, also, ganz ehrlich, meine, klar, für uns wäre es bitter, für mich als Hallensprecher natürlich auch mega bitter, wenn sollte es wirklich dazu kommen, dass irgendwie die Zuschauer wieder aus der Arena müssten. Ich halte das momentan nicht für komplett ausgeschlossen, leider, weil wir sehen ja, was das gerade für eine Dynamik angeht, was das für eine Dynamik nimmt gerade. Für ihn, Also ich glaube, das wäre so bitter, wenn er dann wirklich tatsächlich seine Karriere so beenden müsste, vielleicht sogar noch ohne Zuschauer. Boah, also da möchte ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen. Drücken wir einfach die Daumen, dass es dazu nicht kommt.
Ja, ich glaube, für ihn findet man da bestimmt Optionen. Selbst wenn man das selbst organisiert und auf die Beine stellt, dass man wieder wie damals bei der Mannschaftsvorstellung auf dem Maimarktgelände irgendeine Bühne aufgebaut bekommt mit so einem Autokino. Also für die Leistung in der Bundesliga und bei den Rhein-Neckar-Löwen, irgendwas muss man auf jeden Fall machen. Ah, und wenn das zu klein ausfällt, das...
das wird nicht passieren, das wissen wir beide.
Deswegen, also irgendeine Möglichkeit gibt's immer. Und der Verein ist ja dafür bekannt, dass sie sich immer was Gutes einfallen lassen können.
Absolut, absolut. Aber was wirst du denn von Andi nicht vermissen, wenn er weg ist?
Ich sag mal, ist passend zur Jahreszeit, wenn er in der Sauna wieder nach 3 Minuten rausstürmt, weil Uwe zu heißen Aufguss gemacht hat.
ohne Witz, ne? Und ich war es diesmal nicht, der das Thema wieder aufgemacht hat. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben 4, 5 Podcasts nicht über dieses Sauna-Gate gesprochen.
Ja, dafür ist er zu weich. Also, das ist so, es gibt in Miramar in Weinheim so eine Heusauna, die hat 40 Grad, glaube ich, oder 45. Das wäre, glaube ich, optimal.
Für ihn, ja. Das ist ja normaler Sommertag hier am Oberrhein.
Ja, ganz genau. In der Schweiz ist es halt nie so warm, glaube ich.
Ich bin ja tatsächlich mal gespannt, wie das so wird, ne? Also, weil er hat ja bei uns im Podcast sinngemäß gesagt, es wird irgendein Schweizer Club, wo er spielen will, und der Schweizer Club weiß noch so gar nicht wirklich was von seinem Glück. Das finde ich schon irgendwie eine krasse Situation. Da kriegt irgendwer einen Lottogewinn. Also ist schon.
Stell dir mal vor, kommst als Bundesliga-Legende in die Schweiz und die sagen, nö, wir wollen dich nicht.
Das wäre auch krass, oder? Nee, komm, ach nee, jetzt warst du so lange in Deutschland, jetzt wollen wir auch nicht mehr. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass das so kommt. Schauen wir zur Nationalmannschaft. Du hast dann leider das Spiel beim Tag des Handballs verpasst, warst bei dem Galaspiel in Luxemburg aber mit dabei. Es wurde zwischenzeitlich sehr emotional, unter anderem als Uwe Gensheimer und Steffen Weinhold verabschiedet wurden. Hattest du da am Fernseher auch ein bisschen Gänsehaut?
Ja, ich kenne die Nationalmannschaft eigentlich nicht ohne die beiden. Habe ja meine Nationalmannschaftskarriere vor 7 Jahren mit den beiden angefangen. Raffi, also Steffen Weinhold, habe ich damals schon, ich glaube, da war ich 15, 16, vielleicht sogar 14, 15 in Großwaldstadt kennengelernt. Durfte damals schon mit der Bundesliga mittrainieren und er hat auch am gleichen Tag wie ich Geburtstag, haben wir in Japan auch zusammen gefeiert. Also ja, es sind wirklich schöne Dinge. Oder auch Uwe hier als Captain, da fiebert man auf jeden Fall mit. Und wie gesagt, wenn man Nationalmannschaft eigentlich nur mit den beiden kennt, wie auch beim Lehrgang dann gemerkt, ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr schade.
Also, es war Gänsehaut pur, muss man schon sagen. Also gerade natürlich, Uwe steht uns oder mir natürlich da noch mal ein bisschen näher, als es dann Steffen Weinhold ist, der ja mit den Löwen eigentlich nichts am Hut hatte. Aber das war schon ziemlich kratz. Aber ein Wort zu Uwe bei der Nationalmannschaft. Er wurde ja jetzt auch gerade jüngst wieder geadelt als bester Linksaußen Deutschlands aller Zeiten. Und zwar von Stefan Kretschmer, der ja dieses Prädikat durchaus auch für sich hätte in Anspruch nehmen können. Kretschmer hat gesagt, er ist ein Spieler, der das Verständnis von seiner Position revolutioniert hat. Ähnlich wie Manuel Neuer das Torwartspiel. Dem ist fast nichts hinzuzufügen, oder wie siehst du das?
Keine Frage, das kann man einfach nur mit Ja beantworten. Da hat Kretschmer absolut recht. Ich glaube, was er jahrelang gezeigt hat und auch nicht ohne Grund dann von Paris geholt wurde. Champions League, Bundesliga, war, keine Ahnung, 2-3-mal Torschützenkönig. Und jedes Jahr mit über 200 Treffern da irgendwo dabei. das Gummihandgelenk. Also es sind so viele Faktoren, die da einfach für ihn sprechen. Und als kleines Kind war das auch immer nur, habe ja das Glück, ich komme hier aus der Gegend, wenn man in der SAP-Arena war, wenn du aus der Halle rausgelaufen bist, dann hast du immer nur im Kopf gehabt, Tor von Uwe Gensheimer. Also krass, ne? Das war jedes Spiel, das kam ja 10-mal.
Wir haben es ja zum Glück auch noch ein bisschen. Also zumindest bei uns in der Arena, auch wenn die Nationalmannschaft dann natürlich irgendwie nicht mehr so viel von hat. Was ich immer so schade fand, weil du jetzt die Paris-Zeit angesprochen hast, dass es mit diesem Champions-League-Titel nicht geklappt hat. Ne? Das ist so ein Ding, wo ich, das tat mir immer so leid, dass das bei ihm dann immer aus so doofen Gründen dann irgendwie nicht gereicht hat am Ende.
Ja, ist auf jeden Fall echt schade. Geht zu einem super Verein, schafft es dreimal ins Final Four, steht einmal im Finale, glaube ich.
Ja.
Und dann am Ende so bitter verloren.
Ja, absolut. Also auf jeden Fall, wir freuen uns, dass wir Uwe jetzt momentan noch bei uns in Mannheim ein wenig begutachten dürfen und diesen, wie du schon sagst, die Tore von Uwe sind natürlich immer wieder was Besonderes in der Arena, auch für jedes Kind. Man hat natürlich schon auch durchaus gemerkt, bei der Nationalmannschaft jetzt am Tag des Handballs, da fehlen so ein bisschen, Stand heute ist ja auch logisch, da fehlen diese Superstars so ein bisschen. Ne? Also klar, früher war es immer schon so, wenn Uwe Gensheimer dann noch Autogramme gegeben hat, dann war da eine Riesentraube drumherum. Andere Nationalspieler konnten relativ unbehelligt in die Kabine gehen. Das merkt man auch in der Nationalmannschaft, dass da jetzt natürlich die ein oder andere Ära irgendwo endet.
Es war auf jeden Fall erschreckend, so ein bisschen durch die Reihen zu gucken und zu merken, dass man persönlich der ist mit den meisten Länderspielen vor Ort.
Krass, ne?
Und das mit 80 Länderspielen. Also da merkt man auf jeden Fall einen Umbruch.
Ja, aber wie war das für dich mit den ganzen jungen Kerls?
Ja, super erfrischend. Also ähnlich wie hier auch, wenn man Philipp und David als Beispiel nehmen kann, hier bei den Löwen, so hat man dann dort natürlich auch in der Bundesliga zwar Konkurrenten, aber zum Beispiel mit Joel Bierlehm viel gesprochen oder mit Hendrik Wagner, also quasi den großen Rivalen drüben aus der Pfalz. Aber alles junge Kerle, die da hochmotiviert sind. Es macht einfach Spaß. Oder auch Lukas Mertens von Magdeburg oder auch Julian Köster mit Jahrgang 2000. Also es hat einfach Spaß gemacht, mit den ganzen Jungs da zu trainieren, auch zu spielen.
Vor allem eine coole Stimmung, oder? Also ich habe ja auch so ein bisschen gucken dürfen. Ich fand, dass ihr einen ganz, ganz tollen Spirit hattet.
Da gebe ich dir recht. Auch da war wieder jeder absolut heiß, der auf die Platte kam. Hat dann die paar Minuten, die er bekommen hat, alles reingehauen. Und ja, beim ersten Spiel erfolgreich, beim zweiten dann ja leider nicht. Aber die Spiele darf man ja noch verlieren.
Absolut. Diese Spiele darf man noch verlieren, aber klar, das nächste große Turnier steht wie jedes Jahr im Januar vor der Tür. Boah, wie erwartest du so ein Turnier mit so einer nahezu unerfahrenen Mannschaft? Der eine oder andere Erfahrene kommt ja wahrscheinlich noch hinzu. Das weiß man ja nicht. Da lässt sich ja Alfred Gislason überhaupt nicht in die Karten gucken. Aber klar, so Leute wie Patrick Wiencheck oder vielleicht auch sogar nochmal Andy Wolf oder was, das sind ja Leute, die eventuell nochmal reinrutschen und nochmal ein bisschen Erfahrung auch mitgeben. Aber was denkst du? Glaubst du, dass man auch mit so einer komplett unerfahrenen Mannschaft bei so einem Turnier bestehen könnte?
Ja, schwierig. Ich glaube, die Mannschaft ist dann doch nochmal, gerade vom Altersgefüge und auch von der Erfahrung, ein Tick unerfahrener noch, als wir das 2016 waren. Nee. Aber alleine der Titel damals müsste schon Denkanstoß und Anreiz genug sein, ernsthaft darüber nachzudenken, dass man da wirklich was holen kann. Es gibt ja auch noch Spieler wie Fabian Wiede und Paul Drucks, die auch noch in Frage kommen und mit Sicherheit noch der ein oder andere ebenfalls, wie eben Patrick Wiencheck zum Beispiel. Ja, von daher hat man dann eine gute Mischung aus älter und ganz jung. Aber auch die spielen alle Bundesliga oder zweite Liga und zeigen es auch Woche für Woche.
Also ich glaube im Handball, also wenn es ein Gutes hat, und ich finde echt nicht viel Gutes an dieser Situation, wenn es ein Gutes hat, dass jedes Jahr ein großes Turnier ist, dann, dass es natürlich auch mit so einer jungen Mannschaft vielleicht mal nicht so schlimm ist, wenn man dann bei einem großen Turnier vielleicht mal nicht so mega performt, sondern diese Erfahrung dann für die jungen Kerls auch einfach mal mitnimmt und ja jetzt nicht den Titel fordert.
Ja, es kann immer eine Chance sein, keine Frage. Aber genauso wie die Situation natürlich dann bevorsteht, dass man mit einer jungen Mannschaft dahin fährt, genauso kann man es auch wieder ja so ein bisschen rüberspiegeln in die Bundesliga, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Selbst der große THW Kiel kann Spiele verlieren. Beim Aufsteiger aus Lübeck. Also warum soll dann nicht Spanien oder Frankreich oder Dänemark über eine junge deutsche Truppe stolpern?
Absolut, ja. Also, außer Magdeburg, die verlieren nichts. Die sind schon krass dran, oder?
Wir haben ja noch nicht dort gespielt.
Stimmt, in den letzten Jahren haben wir dort immer gut ausgesehen, aber die sind schon krass gerade, oder?
Ja, die machen das ganz solide und spielen da absolut ihren Stiefel, ähnlich wie das auch von den Löwen jahrelang eigentlich bekannt war. Ja, also,
absolut. Sprechen wir mal kurz über deinen direkten Konkurrenten quasi in der Nationalmannschaft. Johannes Goller ist jetzt Kapitän der Nationalmannschaft, damit quasi der Nachfolger von Uwe. Für dich die richtige Wahl?
Ja, also ich glaube, es gibt keinen Spieler bei uns, der ja eigentlich mehr Einsatz hat, sowohl vorne als auch hinten. Johannes auch vom Typ her ganz ruhig und ausgeglichen. Ich sag mal immer auf jeden Fall emotional im positiven Sinn, also motivierend, aber auch, ich sag mal, sehr beherzt, sowohl in Angriff als auch Abwehr. Von daher ist die Entscheidung auf jeden Fall nachvollziehbar.
Also ich finde es auch super. Er ist halt auch einfach so ein Diplomat, finde ich, ne? Also er ist so ein diplomatischer Typ. Ich finde, das ist auch schon ein Punkt, der ihn dafür qualifiziert. Ein ruhiger Pol innerhalb dieser Mannschaft.
Ja, also ich glaube, wenn er das nicht geworden wäre, dann wahrscheinlich Paul Drucks. Wäre so mein Tipp gewesen oder mein Gefühl gewesen. Oder Philipp Weber. Also einer von den dreien, denke ich, wäre es geworden.
Ja, du brauchst ja eh einen, der auch ein bisschen Erfahrung halt auch einfach hat. Und dann hat ja jeder Trainer auch noch so seine Präferenz. Dann gibt es, es soll ja Trainer geben, die sagen, boah, nee, auf keinen Fall ein Torhüter, auf keinen Fall einer, der nur Abwehr. Da gibt es ja dann nochmal so Vorstellungen am Ende. Ich bin auch tatsächlich, also Nationalmannschaft ist natürlich neben den Rhein-Neckar-Löwen eins dieser Projekte, wo man jetzt auch einfach mal Vertrauen haben muss, wo man einfach mal gucken muss, wo geht das hin. Schön finde ich allerdings in der U20, die wir jetzt beim Tag des Handballs auch gesehen haben, da haben wir mit David Späth, Robert Krass und auch Leon Zacharias auch schon wieder drei Löwen am Start, die da auch sehr, sehr großen Anteil an den Erfolgen dieser Mannschaft hat. Das ist natürlich auch für die Löwen, aber auch für dich persönlich immer ja auch was Schönes, oder? Dass da nochmal ein paar Löwenspieler nachkommen.
Ja, also man sieht es auch hier im Training, gerade die Entwicklung von David, wenn ich mir überlege, ich glaube vor 3 Jahren hat er das erste Mal bei uns mittrainiert. Ja, da war es noch ein ganz kleiner Bubi, der sich zum Bartrasieren einfach nur im Wind hat stellen müssen. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das, glaube ich, das Einzige, was sich bis heute nicht geändert hat. Alles andere grundlegend. Also motiviert, dynamisch, der hat richtig Bock, der Junge. Und ist auch einfach ja ein ganz lieber Kerl, der einfach Spaß am Handball hat.
Wurde jetzt beim Tag des Handballs auch im Übrigen bei DHB Spotlight von Andreas Thiel auch brutal geadelt, weil der halt einfach schon auf einem Niveau spielt, das unglaublich ist für so einen jungen Kerl. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, der hat ja in seinem ersten Bundesligaspiel, was er für uns dann ja mehr oder weniger gewonnen hat, hat er gleich mal 40% gehabt mit 18.
Ja, ist auf jeden Fall eine Nummer, gar keine Frage. Man sieht es ja auch im Spiel gegen Tusem, wo er, glaube ich, 20 Paraden hat in dem Spiel. Also deswegen sage ich ja, ein super Junge, der sich wirklich fantastisch entwickelt hat die letzten 3 Jahre. Und ja, ich persönlich bin auch froh, dass er hier zum einen verlängert hat und zum anderen auch die Chance bekommt, bei uns immer dabei zu sein. Vielleicht muss das auch so sein, dass er in dem Alter noch keine Nummer 1 ist, aber wie gesagt, wenn seine Entwicklung so weitergeht und er hinter Palle und vielleicht auch Katze mit der Erfahrung dann im nächsten Jahr vielleicht hinter Apfel die Nummer 2 ist, dann ist das ja für ihn ein Riesenschritt nach vorne und ich glaube, er kann uns auch in Zukunft dann helfen, einfach weil er, wie gesagt, bodenständig ist und unglaubliches Talent hat.
Schön finde ich einfach, dass wir wieder mehr und mehr und mehr dahin kommen, dass wir Spieler haben, die entweder aus der eigenen Jugend kommen oder aus der Region kommen, die auch einfach wieder wissen, was es für eine Aufgabe und für eine Verantwortung ist, für diesen Verein zu spielen. Ich glaube, dass das der Identifikation auch von den Fans einfach sehr, sehr gut tut.
Da gebe ich dir auch absolut recht. Ich kann da eigentlich auch nur aus meiner eigenen Erfahrung und Situation sprechen. Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl und auch ein Riesenprivileg ist, hier für den Verein, ich sag mal, spielen zu dürfen. Das ist ja tatsächlich so. Ist ja kein Selbstverständnis, dass man zum einen direkt vor seiner Haustür Bundesliga auf allerhöchstem Niveau spielen kann, aber auch, ich war ja vorher bekannterweise in Wetzlar und davor auch in der zweiten Liga unterwegs und einfach dieses Umfeld hier, die ganzen Gegebenheiten, die Fans, die Arena, ist einfach unglaublich. Und ich glaube, jeder, der als Kind selbst bei den Spielen war, wie es bei mir eben der Fall war, es war immer das größte Highlight. Ich weiß nicht, ob ich es in den anderen Podcast-Folgen schon erzählt habe, aber mit meinem Heimatverein, das sind wie gesagt 20 Minuten, sind wir damals mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, so zweimal in der Saison dann zu einem Löwenspiel. Es war der Wahnsinn, weil man jedes Mal in diesem Heft, was jeder Verein ja oder jeder kleine Verein immer rausbringt, unsere D-Jugend oder E-Jugend war bei den Rhein-Neckar-Löwen und ein super Artikel und es war immer ein Riesenerlebnis und das ist auch heute noch ein Riesenerlebnis, macht Spaß und ich kann mich damit auch super identifizieren und demnach finde ich es auch so schön, dass so Spieler wie jetzt Leon, Robert, David kommt ja auch nicht ganz so weit von hier, aber hat sich ja auch absolut mit dem Verein identifiziert. Und ich glaube, wenn man das bekommt mit dem Talent, dann kann hier auch auf jeden Fall noch was anderes wachsen.
Dass wir mit einer der besten Nachwuchsabteilungen Deutschlands haben, ist ja auch bekannt und wird ja auch durch die ganzen Ergebnisse. Wir sind zwar immer irgendwie Zweiter, hängt da tatsächlich, das muss man dann ja auch zugeben, den Berlinern da immer so ein kleines bisschen hinterher, aber trotzdem, also da wirklich zu den beiden Besten so klar zu gehören, das ist ja auch eine große Auszeichnung für diesen Club, weil Jugendarbeit hier immer groß geschrieben wurde. Wir holen aber ja auch, das war ja auch ein Kracher, der dann während des Tags des Handballs da so rumkam, Joel Bierlehm ist dann Neulöwe. Das hast du vorher schon gewusst natürlich oder hast du das auch erst da erfahren, wo ihr in diesem Nationalmannschaftsfenster war? Wie habt ihr euch darüber unterhalten?
Ja, so richtig gewusst offiziell noch nicht, aber die Begrüßung da bei der Anreise kam mir sehr komisch vor, zumal ich vorher mit ihm so noch nie viel zu tun hatte und auch als wir jetzt im Pokal dort gespielt haben, kam er dann auch zur Begrüßung, wo ich mir dachte, was ist jetzt los? Aber nachdem ich dann nicht am Montag, ich glaube am Dienstag mit ihm einfach so ein bisschen im Austausch war und er mich dann im Zuge unseres Gesprächs gefragt hat, wo man denn hinziehen könnte, was denn eine gute Region wäre, da hat es natürlich dann bei mir Klick gemacht. aber auch das wieder eine super Verpflichtung.
Absolut. Also das ist ja auch so einer. Der hat jetzt in den beiden Spielen brutal gut gehalten, brutal gut gespielt. Das ist schon einer, der mit dem wir auch, glaube ich, gut Spaß. Das ist so ein Verrückter auch, glaube ich, oder?
Keine Frage. Ja. Er selbst beschreibt sich ja immer als Porzellannase. Also der hebt auch seinen Kopf da rein.
Ja, das war, glaube ich, jetzt ist erst ein paar Wochen her, wo es dann auch ordentlich geblutet hat.
Ja, nachdem Andi ihm in die Fresse geschossen hat.
Ja, ich wollte es jetzt nicht so laut sagen, aber ich habe das auch noch im Kopf. Da gibt es auch ein paar spektakuläre Bilder von.
Ja, er kann das ja noch machen. Andi ist ja weg nach dem Jahr.
Ich wollte gerade sagen, die laufen sich hier nicht mehr über den Weg. Also zumindest nicht mehr sportlich. Wobei, man soll ja nie sagen. Ne? Also ich meine, wie oft haben wir Kim Ekdal-Durier schon verabschiedet? der kommt auch immer wieder.
Verrat doch nicht den nächsten Transfer.
Oh, hör auf. Das Schlimme ist, wenn wir sowas sagen, das glaubt wieder sofort jeder und dann ist wieder große Diskussion. Aber tatsächlich habe ich mir wegen Kim Ekdal-Durier abgewöhnt, nochmal nie zu sagen, weil das kann man einfach nicht mehr.
Wie oft hast du bei ihm nie gesagt? Zweimal, oder?
Nee, also ich war mir sicher, dass er nicht mehr wiederkommt nach dem ersten Mal, wo er gegangen ist, weil das war alles schlüssig. Ich meine, er hat überall Interviews gegeben. In den ganzen großen Zeitungen in Deutschland wurde er als so der Mann ist ganz anders, der denkt ganz anders, der denkt an, ja, und dann unterschreibt er dann in Paris. Und also da habe ich dann tatsächlich mir abgewöhnt, nochmal irgendwas auszuschließen. Und als er dann wirklich als Gastspieler mal eben für 2 Spiele zu diesem Final vorgekommen ist. Also das hat dann ja wirklich alles gesprengt. Also, aber eins ist auch klar, das ist meine Meinung, das ist die größte Verschwendung von handballerischem Talent, das es auf diesem Erdball im Handballsport jemals gegeben hat.
Da gebe ich dir recht. In der Schule hätte man das wahrscheinlich Austauschschüler aus Hongkong genannt.
Ja, war wirklich so, ne? Also, nee, das ist schon, also für den Handballsport und natürlich auch für die Rhein-Neckar Löwen ist es schon brutal schade. Der Mann würde, wenn der das durchziehen würde, der würde zu den Top 5 der besten Handballspielern der Welt zählen.
Ja, aber ohne Probleme und auch auf jeden Fall Top 3 der cleversten Handballspieler jemals.
Ja, absolut. Aber ja, ist nicht so. Es ist, wie es ist. Wir kommen jetzt zu unserer letzten Kategorie.
Löwen in freier Wildbahn.
Ja, Löwen in freier Wildbahn, hier reden wir seit dieser Staffel über besondere Themen, die wir ja so ein bisschen auf den jeweiligen Gast abstimmen. Yannick, du warst zwar nicht bei den Löwen in der Jugend, stehst aber mit deinem Karriereweg für ja den ziemlich perfekten Übergang von Jugend zu den Profis. Darüber wollen wir jetzt mit dir sprechen. Wie sieht es für dich in Deutschland aus, wenn es darum geht, junge Talente in den Profibereich zu integrieren? Sind wir da gut aufgestellt?
Ich finde den Weg immer relativ schwierig. Also es gibt Spieler wie, ja, muss man eigentlich so die Musterspieler nehmen, Fabian Wiede und Paul Drucks, die in jungen Jahren in Berlin einfach reingeschmissen werden und schaffen auf Anhieb den Sprung. Gibt aber auch ja einige Spieler, die direkt bei Topclubs anheuern. Ich sag mal, wie, ist jetzt auch nicht böse gemeint, wenn du es hörst, Tim Sutton, der hierher kam, ja, als Riesentalent und schafft den Sprung einfach in jungen Jahren noch nicht, obwohl er, ähnlich wie ich auch, ich habe als gegen ihn gespielt, als er in St. Louis war, zweite Liga gespielt hat. Mein Gedanke war damals immer, wenn ich irgendwann diesen Sprung schaffen möchte, weißt du ja auch nicht, wenn du 17 bist oder 18 bist oder wann auch immer, ich wollte immer schon spielen und habe dann damals in Leutershausen angefangen, habe da ja nicht ganz so viel gespielt und mich dann entschieden, okay, ich gehe nochmal in die zweite Liga und habe dann in Großwaldstadt 2 Jahre, bis ich dann ja 19 war, eigentlich die ganze Zeit jedes Spiel gespielt und mir dann auch wieder einen mittelklassigen Verein ausgesucht mit Wetzlar, einfach um diesen Sprung nicht ganz so groß zu machen und auch mal den ein oder anderen Fehler verziehen zu bekommen. Und jetzt kommen wir auf die Löwen. Ist natürlich unglaublich schwer, wenn du erfolgsorientiert bist und auch eigentlich diesen Erfolgsdruck hast, den du dir ja auch selbst machst, weil du jedes Spiel gewinnen möchtest, da kann man sich nicht ganz so erlauben, allzu viele Fehler zu machen. Also wenn ich damals bei Kai Wandschneider 2 Bälle verworfen habe und ich sag mal 2 Zweikämpfe verloren habe oder hätte, dann hätte mich trotzdem nicht runtergeholt. Wenn das hier eben in einem kniffligen Spiel ist, dann ist das schon unglaublich schwer. Wir haben, ich sag mal, mit Philipp ein Spieler, der das unglaublich gut macht mittlerweile, hat in der dritten Liga auch schon viel Erfahrung gesammelt und er ist halt so ein Spieler, ja, do or die, eine absolute Wurfmaschine, 1 gegen 1, also wenn Philipp kommt, dann geht's immer Richtung Tor. Er hat Spiele wie gegen Trebnje im ERF-Pokal, da schießt er in der ersten Halbzeit, ich glaube, 1 von 2 und zweite Halbzeit schießt er 10 von 10. Also geht mit unglaublichen 11 aus 12, glaube ich, am Ende da raus. Und dann gibt es so Spiele, ich glaube, war letzter in Stuttgart, dann schießt er halt eine 3 aus 12, aber auch das sei ihm vergönnt. Weil es einfach Spielertypen wie ihn zum Beispiel gibt, die immer aufs Tor gehen, immer die Chance suchen und absolut gefährlich sind. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen dann auch typabhängig. Also zum Beispiel David, wie gesagt, hat ja jetzt hier auch die Chance bekommen. Gab aber, glaube ich, auch in der vergangenen Löwen-Historie einige Spieler, die diesen Sprung gewagt haben, hier in die erste Mannschaft zu gehen, aber einfach gemerkt haben, dass es noch zu früh ist oder nicht klappt, wie, ich sag mal, David Schmidt, der jetzt absolut ein Top-Bundesligaspieler ist. Kai Dippe war ja auch hier, auch super. Jonas Meyer war hier. Aber es sind alle Spieler, die dann eben nochmal von hier weggehen mussten, irgendwo in die zweite Liga oder auch andere Vereine in der ersten Liga, um diese Entwicklung dann mit Spielzeit und Selbstvertrauen eben zu machen. Aber auch das ist ja nicht schlimm.
Absolut. Dafür ist es ja dann auch im Endeffekt da. Manchmal ist es natürlich nur schade, weil man dann von diesen selbst ausgebildeten Talenten vielleicht dann im Zweifel auch als Löwen nicht so viel hat im Nachhinein. Also aus Vereinssicht natürlich gesehen. Mhm.
Da muss man ja auch wieder diesen Weitblick dann einfach haben und auch so offen und ehrlich mit sich selbst sein. Wenn dann eben wieder von irgendwo diese Vorwürfe kommen, ja, man arbeitet nicht mit der Jugend und, hat man ja auch schon ein paar Mal gehört, dass die Talente es hier einfach nicht schaffen. Aber wenn man schaut, wer in der Bundesliga rumläuft, wer eben schon hier war, also Bundesliga ist bei mir immer erste, zweite Liga, mhm. Dritte Liga haben wir ja selbst hier eine Mannschaft, daher schließe ich die mal aus. Es sind schon wirklich viele Spieler. Und ja, dass man hier in jungen Jahren diesen Sprung nicht direkt schafft, finde ich persönlich nicht schlimm. Und hindert ja auch niemanden daran, wieder hierher zu kommen.
Nein, wie willst du es aber auch machen? Also das ist ja wirklich auch, also wenn dieser pauschale Angriff kommt von einigen Fans, dass es heißt, ja, die jungen Leute werden hier nicht. Also das sind aber dieselben Fans, die dann schreien, dass wir jetzt momentan Elfter sind und nicht, also jetzt mit jungen Leuten, bei uns aus der eigenen Jugend teilweise, stehen wir jetzt nicht da ganz oben, aber das kriegst du nicht beides, das ist brutal schwer, das beides in einen Topf zu bekommen. Also entweder bist du ein Ausbildungsverein, der es schafft, jungen Leuten grundsätzlich viel, viel Zeit zu geben. Da ist ja ein bisschen Minden für mich so ein Thema. Das ist so ein Verein, der das ja schafft. Aber da bist du halt kein Meisterschaftskandidat. Also ich glaube, das ist
ja, ich glaube, das sieht man aber auch, wenn man die Bundesliga so durchgeht, die Top 5, 6. Ich glaube, die einzigen, die das wirklich regelmäßig schaffen oder geschafft haben, war Berlin. Wobei man auch da sagen muss, dass das jetzt, Paul und Fabi sind jetzt 6 bzw. 27. Ja, die letzten 7 Jahre waren das vielleicht 4 oder 5 Spieler, die diesen großen Sprung dann geschafft haben. Wahrscheinlich mehr als alle anderen bei den Top-Clubs. Also wenn man nach Kiel schaut oder nach Flensburg schaut, wenige.
Absolut.
Magdeburg ebenso.
Absolut. Ja, wobei da kommen, Lukas Mertens ist doch auch aus der eigenen.
Von Wilhelmshaven.
Ah, okay. Ja, dann siehst du, wie schlecht ich wieder informiert bin.
Deswegen helfe ich dir.
Deswegen machen wir das ja. Deswegen machen wir das ja. Du warst, haben wir jetzt gerade auch kurz besprochen, du warst ja nicht im Löwenleistungszentrum, dafür in der Handballakademie des TV Großwallstadt, was ja auch ein sehr großer Name im deutschen Handball ist, aus der Vergangenheit vor allen Dingen. Was hat dich am meisten überzeugt, beziehungsweise was hat dir am meisten geholfen, auf diesem Weg dann auch Profi zu werden, auf diesem Niveau, auf dem du jetzt bist?
Ja, zum einen ganz genau, ich war in Großwallstadt damals und das Schöne damals, darf ich ja heute fast gar nicht mehr sagen, wurden wir in der B-Jugend Deutscher Meister und haben die SG Krona Östring damals um die Süddeutsche rausgekegelt.
Sauer, das ist in Ordnung.
Ja, waren noch andere Zeiten. Aber auch da war es einfach, ja, ich sag mal, unglaublicher Wille, Einsatz und, was mich da immer nach vorne gebracht hat. Also auch da war dann so dieser Schritt. Ich hatte zum einen immer auch hochtalentierte Mitspieler, aber auch Konkurrenten damals auf meiner Position, sodass man da eigentlich immer schon ein bisschen gezwungen war, mehr zu machen als die anderen, wenn auch nicht im Kraftraum, was ja auch eigentlich jedes Mal im Podcast dann so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall ist. und dann ging das aber auch relativ schnell. Ich war ein Jahr in der C-Jugend in Großwallstadt und danach kam zur B-Jugend eben dann dieser Schritt zur Internatsmannschaft mit dann auch Jugendnationalmannschaft und Juniorennationalmannschaft und der ganze Kram, was dann irgendwann da dazu kam. Und dann ging das relativ schnell und jeder Fortschritt, also bei mir jetzt auch angefangen mit, was weiß ich, 11 oder so oder 12. In Hessen war das so. Dann hat man erst so eine Kreisauswahl beziehungsweise Bezirksauswahl. Dann ist Landesauswahl Hessen. Und dann wie gesagt, über diese kleinen Schritte, die einem immer einen Ansporn gegeben haben, wurde das Ziel natürlich immer größer. Und als man dann in der Jugendnationalmannschaft war, hat man natürlich auch gesehen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt und dass es ja gar nicht mehr so weit weg ist, vielleicht irgendwann mal diesen Sprung zu schaffen, wie man immer geglaubt hat. Und auch mit diesen Erfolgen dann Jugend- und Junioren-Europameister kam dann schon immer noch mehr und noch mehr. Und ja, nachdem ich dann 2 Jahre B-Jugend gespielt habe, war meine Jugendzeit auch schon wieder vorbei. Ich bin dann mit 17 Jahren direkt nach Leutershausen gegangen, habe eigentlich keine A-Jugend gespielt und bin dann direkt da in die zweite Liga gegangen.
Aber was du sagst, wie wichtig ist so diese Karotte vor der Nase? So dieses, ich kann sehen, was das Ziel ist. Wenn du jetzt auch selber sagst, du warst dann in der SAP-Arena und hast dann ja auch dieses Gefühl, das will ich auch erleben. Ich hatte jetzt beim Tag des Handballs am Wochenende ein Interview mit Mathilda Ehlert, 17 Jahre alt. Natürlich will die auch irgendwann in die Frauennationalmannschaft. Das ist wie wichtig ist das, dass man diese Ziele auch nicht nur sieht im Fernsehen, sondern dass man da auch quasi schon mitgenommen wird, dass man es zum Greifen nah hat?
Ja, in dem Moment, wo du das gesagt hast, kam bei mir so ein bisschen das Bild von einfach einem sturen Esel, der zum einen aber eigentlich keinen Bock hat zu laufen, aber wenn dann diese Karotte, die du angesprochen hast, vor den Augen ist, dann läuft auch dieser sture Esel mit Scheuklappen seinen geraden Weg. Ja, ich glaube, dass dieses Ziel, also ohne Ziel kommst du, glaube ich, eh nicht an. Wenn du dich im Bus setzt und hast kein Ziel, dann fährst du, bis der Busfahrer irgendwann Pause macht. Also ich glaube, dann rotierst du immer wieder auf der Stelle und kommst dann nicht voran. Für mich war immer das Ziel, ich will unbedingt, ja, zum einen dann damals in die Jugendnationalmannschaft und als ich da war, war mein absolutes Ziel, ich will auf jeden Fall mal ein Länderspiel machen für Deutschland. Mhm. Ja, ich sag mal, fernab von dem, dass man als kleines Kind im Heimatverein schon immer unbedingt mal Nationalmannschaft spielen wollte. Ja, und genau eben dieses Ziel, was ich da verfolgen wollte, hat mich halt auch immer dann weiterarbeiten lassen und mir diesen Antrieb gegeben. Und für mich war aber auch immer klar, dass wenn ich irgendwo hingehe, dass ich auch spielen möchte. Demnach habe ich nicht gesagt, okay, jetzt bin ich 17, jetzt spiele ich ein Jahr zweite Liga und danach, ich bin der Beste und schlag mich tot, geht direkt zu den Rhein-Neckar-Löwen. Da hätte ich wahrscheinlich keine Sekunde gespielt. Wäre nach 3 Jahren oder 5 Jahren oder was weiß ich, wie lang man als junger Spieler dann, ja, wenn man keine Vernunft walten lässt, unterschreibt. Danach ist dann durchgereicht, irgendwo in die zweite, vielleicht auch dritte Liga, weil du den Sprung einfach nicht geschafft hast.
Ja, und das kann schon so ein Break sein, das stimmt.
Ja, demnach kann ich immer nur, ja, ich sag mal, diesen Tipp geben, dass man alles Step by Step macht und sich immer wieder kleine Etappen und Ziele setzt mit einfach diesem, ja, großen Ziel, was dann ganz am Ende steht.
Jetzt hast du es gesagt, Tipp geben. Und wir haben über die Karotte vor der Nase gesprochen. Wie ist das denn umgekehrt? Hier bei den Löwen haben wir den Vorteil der kurzen Wege. Vom Internat aus können ja die Jungs ja rüberschauen zur Trainingshalle, wo ja auch der Nachwuchs genauso trainiert wie das Profiteam. Tauschst du dich eigentlich auch regelmäßig mit einzelnen Junglöwen aus? Also kommt zum Beispiel ein Kreisläufer auf dich zu und fragt konkret nach Tipps?
Ich muss jetzt sagen, dass es eigentlich schon länger nicht mehr der Fall war, dass ein junger Kreisläufer bei uns im Training war, weil wir einfach gerade auf der Position dann eigentlich immer relativ viele waren. Ich glaube, das letzte Mal bei Nikola Jakobs, wenn ich mich nicht falsch erinnere, vielleicht auch bei Christian Andresson mal, aber wir haben viele, viele Außenspieler immer im Training, viele Rückraumspieler, dann eben David im Tor, der Mats Grube, die dann schon, ich sag mal, das Gespräch suchen, aber halt, ich sag mal, eher so ein bisschen persönlich, um sich dann da reinzufinden. Das ist nicht so, dass sich bei uns irgendeiner dahinstellt und sagt, er ist der große Lehrmeister und möchte ihnen unbedingt irgendwas zeigen. Klar gibt's dann bestimmt mal von dem einen oder anderen Spieler so einen kleinen Denkanstoß, zum Beispiel von Uwe, der hat bestimmt den einen oder anderen Trick dann auf links außen parat, oder Andi hat vielleicht den einen oder anderen Kniff für irgendeinen Rückraumspieler. Ja, aber so, wie du jetzt gesagt hast, mit irgendwelchen Tipps geben oder sowas, dann eher weniger.
Mhm. Welche Rolle hat denn bei dir persönlich ein Mentor oder ein Ansprechpartner, ein Idol gespielt? Hattest du sowas in deiner Jugend?
Ich war immer unglaublich angetan von Bertrand Gilles. Einfach von seiner Art zu spielen und ja, seinem seinem Kampf. Der hat eigentlich immer auch so ein Lächeln im Gesicht gehabt, egal was passiert ist. Ja, und hat halt auch, ich sag mal, ähnliche Statur wie ich, vielleicht ein bisschen definierter und trainierter noch, war eine unglaubliche Maschine.
Das geht? Noch definierter als du?
Wenn ich Kraft machen würde, dann würde das bestimmt noch anders aussehen können, aber das Problem kennen wir mittlerweile.
Ja. Aber der war ja nicht da für dich. Du konntest ja mit...
Naja, das war so mein Vorbild. Also,
okay.
Und ja, ich sag mal, großen Ansprechpartner, eigentlich nie mein Problem war immer, zum einen Vorteil, zum anderen aber auch Problem. In Leutershausen war ich einer von 3 Kreisläufern. Da habe ich, ja, ich glaube, ich habe 13 Spiele gemacht, den Rest saß ich neben oder hinter der Bank. Mhm. Einfach, ja, bei uns ging es um Abstieg und da hat dann einfach Erfahrung ja ein bisschen mehr gezählt. Aber auch an der Stelle gar nicht schlimm, lernt man auch von. Und ab dem Zeitpunkt habe ich ja 2 Jahre in Großwaldstadt als einziger Kreisläufer gespielt, weil der andere ja, einmal mit Kreuzbandriss und dann mal vom Trainer aussortiert und die ganze Zeit eigentlich weg war. Dann hatte ich in Wetzlar 3 Jahre, im ersten Jahr war Sebastian Weber eigentlich auch nie präsent, also habe ich eigentlich auch immer gespielt und die anderen 2 Jahre auch vor Anton Linskog. Also ich hatte nie irgendeinen Spieler, der dann ja mich an die Hand genommen hätte oder ähnliches.
Und hat dir auch nicht gefehlt?
Ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen, wie es anders gewesen wäre. Also ich kenne es nicht mit Mentor. Okay. Das ist das erste Mal, wo man dann einen Spieler hat, der einem wirklich dann sagt, was man zu tun hat, war dann eigentlich hier mit Andi. Mhm.
Es ist ja schon auch eine paradoxe Situation, weil Mentor und Konkurrent, das ist in dem Fall ja, das ist ja ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen dem einen. Gerade wenn du auf derselben Position spielst, weil ja, das ist im Endeffekt, züchtest du dir da denjenigen ja dann mit ran, wenn du das gut machst, der dann irgendwann dir deinen Platz da eventuell wegnimmt. Deswegen, ich finde das schon immer interessant, wie so eine Mentorenrolle dann auch aussehen kann. Aber sprechen wir doch mal kurz, du hast den Namen auch selber gerade ins Spiel gebracht. Wie wichtig oder welche Rolle hat für dich in deiner Karriere Kai Wandschneider gespielt?
Ja, das war eigentlich genau der Mann, der diese ganzen Faktoren, die ich vorhin schon aufgezählt habe, ja eben zugelassen hat. Also ich habe immer gespielt, Angriff wie Abwehr, egal ob ich, wie gesagt, mal den einen oder anderen Fehler mehr gemacht hätte oder auch nicht. Ich glaube auch gerade in den Situationen, wo man diese Freiheiten hat, zu tun und zu lassen, natürlich jetzt mehr sinnbildlich gesprochen als tatsächlich gemeint, gerade dann bekommt man unglaublich viel Selbstvertrauen und glaubt auch an die Dinge, die man macht. Und wenn er dir sagt, wenn der Spieler kommt im 1-gegen-1 und er geht nur gegen die Hand, alles andere ist egal, dann konzentrierst du dich einfach nur auf die Sache. Und wenn er gegen die Hand geht, dann bist du einfach da und weißt ganz genau, okay, super, den hab ich. Also er hat dann immer so ein paar Tipps gegeben. Wir haben unglaublich viel Video mit Vor- und Zurückspulen geguckt. Also das hat man einfach irgendwann dann ja so verinnerlicht gehabt und ihm war das komplett egal. Auch wenn man mal einen schlechten Tag hatte und mal 2 in Folge hat liegen lassen, dann ja hat man eine Minute Pause gekriegt. Dann hat er gesagt, du, ganz egal, mach einfach weiter. Wenn wir am Ende ein Tor mehr haben als der Gegner, dann ist mir egal, ob du 10 verschießt, dann gehst du halt rein. Und erinnere ich mich heute auch noch dran, haben wir damals auch gegen Katze gespielt mit Erlangen zu Hause. Mein erster Wurf war ein Tor, dann habe ich 2 verschossen und dann kam Kai dann zu mir und hat gemeint, du, mach einfach weiter, ist egal, spielst vorne wie hinten, 60 Minuten, wenn wir am Ende gewinnen, ist super. Ich glaube, am Ende gehe ich dann mit 9 aus 11 raus, weil ich danach einfach alle reingemacht habe und wir haben mit 4-5 gewonnen und dann am Ende steht er halt wieder neben dir, schlägt dir auf die Schulter oder nimmt dich in den Arm und sagt, das ist super gemacht, wenn du da stehst mit deinen 19 Jahren oder 20.
Es ist ein Vertrauensthema, absolut. Und Kai Wandschneider, also ich denke ja sowieso, dass dem Trainer der Profis sowieso eine große Schlüsselrolle zukommt bei diesem Integrationsprozess. Du hast aber jetzt gerade mal ganz kurz angemerkt, dass Andi Schmid einer dieser Mentoren so ein bisschen war, der gesagt hat, komm mit, wir machen mal was miteinander. Wie stelle ich mir denn das Thema eigentlich vor? Ich meine, wir sind, glaube ich, wenn man die letzten 10 Jahre nimmt, sind wir das Team mit dem wahrscheinlich attraktivsten Kreisspiel, das es auf dieser Handballwelt gibt. Das liegt natürlich an Andi Schmid, weil der das ja eigentlich revolutioniert hat, das Thema. Wie stelle ich mir das vor? Du kommst neu ins Team und Andi Schmid sagt, komm mal mit, ich weihe dich mal kurz in meinen Zauber ein, oder?
Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
War das der größte, natürlich neben dem, dass du sagst, du warst früher schon in der SAP-Arena, aber war Andi Schmid auch echt so ein bisschen der mit einer der größten Faktoren, warum du zu uns gekommen bist damals?
Na, da ist ja auch wieder so dieses Ding, das Gesamtpaket muss stimmen. Und die Löwen waren unglaublich erfolgreich vor meiner Zeit. Wahrscheinlich bin ich das schwarze Schaf, weswegen hier nichts mehr so in rechten Bahnen läuft. Das wolltest du wahrscheinlich hören.
So hat das, glaube ich, keiner, so sieht das, glaube ich, niemand hier.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es ist einfach, wie ich auch schon gesagt habe, der Verein ist zum einen ja für mich schon seit Kindheitstagen sehr präsent. Nahes Umfeld, also das braucht man ja nicht leugnen, dass direkt vor der Tür liegt. Und ich sag's mal, aktuelle Situation nicht, aber theoretisch ein Top-Team in der Liga. Besser geht's eigentlich nicht. Und ein Verein, mit dem man sich wirklich 100% identifizieren kann. Dazu kam mit Nico damals ein unglaublicher Trainer. Wusste ich aber auch vorher nicht, dass er nach einem Jahr dann schon die Segel streichen würde. Nach einer unglaublich erfolgreichen Zeit von ihm. Aber natürlich träumt man als Kreishofer dann auch, wenn man zum Teil die Zeiten aus Wetzlar kennt, wenn man ein paar Rückraumshooter stehen hat und selbst wenn drei Leute nach draußen rennen, um dem einen auf die Fresse zu hauen, kriegt man trotzdem keinen Ball, dann ist das natürlich schon immer ja atemberaubend, wenn man das auch im Fernsehen sieht, was Andi damals zum Beispiel mit Mühlhol gemacht hat, diese Dreherpässe durch den Kreis und sowas, ja. Das ist wirklich phänomenal und
den hast du sogar live bestaunen dürfen, diesen einen Pass, oder nicht?
War das
nicht
Nein, das war ein Jahr, bevor ich kam.
Ah, okay. Ich habe nur noch
nur mit der Ruhe, mein Freund. Nur mit der Ruhe, mein Freund.
Näher dran kommst du dann nicht mehr an so einen Pass. Ja, Kohli, vielen, vielen Dank, dass du da warst heute. Also vielleicht ist es dem einen oder anderen, ich hoffe, man hat es nicht so arg gemerkt, wir mussten tatsächlich jetzt nach längerer Zeit mal wieder einen Podcast auf die Entfernung aufnehmen. Wir saßen nicht im selben Raum, was eigentlich immer sehr, sehr schade ist, finde ich. Wir waren ja ganz froh, dass das jetzt wieder auch so ging, aber aus verschiedensten Gründen mussten wir da heute nochmal auf eine andere Schaltlösung zurückgreifen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dieser Podcast ist tatsächlich, ich meine, wir haben ja schon viele verschiedene Arten von Podcasts gemacht, wir beiden. Es gab ja dann so den einen oder anderen, der wäre wahrscheinlich als Comedy durchgegangen, aber der heute, ich glaube, der heute, der ist für die Nachwuchsförderung, glaube ich, sehr wertvoll, oder? Findest du nicht?
Bist du noch da, oder? Ja, gebe ich dir schon recht, ja.
Also heute ist es ein Podcast auf jeden Fall der Marke informativ und es sollte sich der ein oder andere, der sich anschickt, Handballprofi zu werden, da vielleicht wirklich mal gerade den letzten Teil anhören. Fand ich sehr, sehr interessant, da mit dir drüber zu sprechen. Wir sind uns auch einig darauf, dass wir in der nächsten Zeit bei den Löwen auch den einen oder anderen Schritt nach vorne sehen werden und freuen uns darauf. Und für euch da draußen natürlich wie immer, abonniert unsere Kanäle, dann seid ihr direkt informiert, wenn neue Podcasts rauskommen. Dieser hier hat jetzt leider auch eine Woche auf sich warten müssen. Das ist zwischendurch mal so, aber wir wollen natürlich wir wollen wieder in diese Reihenfolge rein. Deswegen wird der nächste Podcast wahrscheinlich auch schon in einer Woche erscheinen. Vielen Dank an dich, Kohli. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß heute noch. Mach's gut und an euch da draußen natürlich auch alles Gute und tschüss.
Danke. Macht's gut.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.